Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ein bisschen mehr Verbindlichkeit geben, einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Tiger hat es hat jetzt mehr getönt wie ein älterer Herr, der schnarchelt in seinem Mittagsschläfchen. Also Duri, ich bin zu spät, das tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung.
Wie viel bist du spät?
Hey, ich weiss gar nicht so genau, was ich zu dir gesagt habe, aber gefühlt bin ich zu spät und das bin ich nicht gern. Wir haben jetzt einfach nur beschränkt Zeit und darum ist mir unterwegs eine Frage ins Sinn gekommen. Wenn man nur beschränkt Zeit hat. Ich mache ja noch gerne so ein Smalltalk und kann so easy einsteigen mit Leuten, aber das braucht Zeit. Wenn du nur beschränkt Zeit hast, was stellst du für Fragen, um eigentlich gerade so tief einsteigen? Das kann jetzt, wir kennen das gut, aber ich kann dir auch Fragen stellen, wo es gerade ein bisschen ums Eingemachte geht. Oder wir können ein bisschen, was hast du heute Namen? Lustig, hahaha. Das mache ich. Ich habe das persönlich gern, aber wenn ich keine Zeit habe, ist die Frage, was stelle ich für Fragen?
Also die Frage, die du stellst, der begegne ich ganz viel in meinem Job. Weil jede Haftsituation ist ja so. Du gehst zu jemandem in eine Zelle, wo du noch nie gesehen hast, wo unter brutalem Druck steht und du hast ein ganz enges Zeitfenster. Und du hast dann auch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, die die Zeit möglichst eng halten. Zum einen,
wie lange ist denn das so üblicherweise bis am ersten Treffen?
Das musst du rausnehmen. Weil die kommen und am liebsten haben sie nur, wenn du 10 Minuten redest. Ja. Und dann kommen sie immer wieder stören. Können wir jetzt anfangen? Zum einen wollen sie natürlich vorwärts machen. Zum anderen wollen sie natürlich Zeit für den Gegner, Anführungsschlusszeichen, im Kampf vor die Wahrheit in einem rechtsstaatlichen Verfahren.
Wieso lachst du so?
Nein, ja, ich muss eben sagen, weil man hat immer das Gefühl, der Anwalt ist der Gegner vom Rechtsstaat. Aber ohne Vertretung gibt es keinen Rechtsstaat.
Ja, gut. Ja.
Aber eben, und dann, wenn sie die Zeit immer verknappen, also musst du dir die rausnehmen, musst sagen, nein, wir brauchen noch. Und dann ist es ganz essentiell, was du in dieser Zeit mit dieser Person unter brutalem Druck redest. Also die ist dann auch nur beschränkt aufnahmefähig. Wenn überhaupt. Und dann ist die Frage, fährst du an, dass du irgendeine riesen Vorstellung machst, fährst du an, dass du dich rechts belehrst oder was machst du in dem entscheidenden Moment? Das möchte ich gerade kehren. Sag mal, du wärst jetzt Anwalt in dieser Situation. Was würdest du mit dem Klienten besprechen? Und vor allem, wie würdest du ihn abholen?
Mit sehr beschränkter Zeit.
Mit Zeit, die du dir immer wieder musst
erobern. Ja, es ist einfach ein bisschen mühsam. Du weißt nicht, wir haben jetzt mal eine Stunde oder
nein,
zwei.
Nein, so. Nein. Du musst, sagen wir, ab Minute 10 fängt es dich an nerven. Also kannst du eine halbe Stunde rausnehmen. Im Idealfall hast du schon vorher angekündigt und sagst, okay, dann komme ich eine halbe Stunde früher.
Aha.
Aber es geht nicht ganz immer.
Ja.
Oder wenn sie die Tiefernahme anfangen, aha, um 2, okay, ist gut, dann komme ich auf die 1:30. Schauen Sie, dass die beschuldigte Person dann schon zugeführt ist. Weil es nützt ja nichts, wenn du dort bist und die Person fällt oder der Dolmetscher fällt.
Ja. Es ist mega schwierig. Also,
und die Person hat dich ja auch noch nie gesehen und hat dich vielleicht auch gar nicht gewünscht. Also hat bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass es dich gibt.
Also was ich ja weiss von dir, also einerseits musst du ja wie mega schnell Vertrauensverhältnis aufbauen irgendwie und gleichzeitig musst du ja wie die Version oder sozusagen musst wie den Tathergang oder den Vorwurfshergang oder die Perspektive von der beschuldigten Person wahrscheinlich mal, weißt du schon genau, was der Vorwurf ist, wenn du dort reinläufst? Oder musst du das auch die beschuldigte Person sagen?
Nein. Also im Idealfall hast du vorher ein Gespräch mit dem Staatsanwalt oder der Polizei und dann lässt du schon sagen, was der grobe Vorwurf ist.
Ja.
Das kommst du dann mal mehr oder mal weniger genau erzählt über. Mhm. Aber sie müssen natürlich einen Vorhalt machen. Also wenn sie dann den Vorhalt...
Was heisst
Sie müssen ja der beschuldigten Person am Anfang von der Einvernahme sagen, warum ist sie da. Sie können nicht fragen im Sinn von, Herr Reinhold, was denken Sie, warum haben wir Sie verhaftet? Oder?
Ja. Ja,
gibt es Polizisten, die das so machen, aber dann musst du intervenieren, habe ich immer meinen Entscheid dabei, wo ich zücke und sage, Sie, das ist mir viel zu wenig konkret, wir brauchen zu viel Konkreter.
Ja.
Aber auch das musst du erobern. Also Rechte, die du hast, die werden dir nicht einfach gewährt, sondern die musst du auch sehr oft kämpfen.
Gut, also, nochmal. Also ich weiss ungefähr den Vorwurf gegen die Person.
Die Zelle ist 2x2 Meter, eng,
ja, ich würde...
Panisch.
Ah, oh, das ist scheisse. Also, was? Ich glaube, zuerst musst du eine Beziehung schaffen.
Logisch.
Und nachher im zweiten Schritt musst du wie sagen, das wird ja dir vorgeworfen, erzähl mir einfach mal. Oder nicht? Nein, das ist vielleicht... Es kommt mega darauf an.
Ja, gut, eben, es kommt auch darauf an, wie man hat einen Haftschock, kennt ganz viele Leute. Also wie sehr ist denn die Person überhaupt in der Lage zu erzählen? Und eben, sie kennt dich nicht. Also hat sie dann das Vertrauen, um dir zu sagen, mal, ich habe ihn dann ermordet und das Küchenmesser habe ich dann da in die Lima gerührt. Und
das ja, das kann sie ja vielleicht auch gar nicht sagen, weil eben total und Schock, also... Je nachdem, auch unter Schock ab dieser eigenen Tat oder was. Also ich habe tausend eben, auf alle Fälle wegen der Verhaftung unter Schock, aber allenfalls auch noch andere Sachen, wo ich dem... Dann, aber dann würde ich, meine, in so einem Fall, wenn du das Gefühl hast, die Person kann ja nicht einmal dir Auskunft geben, dann würdest du sowieso nachher einfach mal in dieser ersten Einvernahme eigentlich gar nichts sagen, oder? Oder so wenig wie möglich. Es bringt ja nichts, dass die... Also da musst du eigentlich nur anbringen, dass sie dir vertraut und dass sie nachher nichts labert.
Du musst sie vor sich selber schützen,
ja. Genau. Aber für das, dass ja die Person dir glaubt, dass das Beste ist, nichts zu sagen, muss sie ja mehr Vertrauen haben zu dir als zur Polizei. Zumindest das.
Das hast du schon gut aufgeschlüsselt, ja.
Also musst du ja, eben eigentlich musst du die zwei Sachen machen. Musst irgendwie eine Beziehung schaffen.
Also weißt, das ist jetzt so ein absoluter Rat, den du jetzt hier hergeleitet hast. Er stimmt in einer Vielzahl der Fälle, aber es gibt schon Umstände von einer Tat, die bedingen, dass du sofort zeitnah etwas sagst.
Ja.
Sei es, weil beweisverlustig geht, sei es, weil du, wenn du in Notwehr gehandelt hast und das erst in der dritten Einvernahme erzählst, dann glaubt man dir einfach auch nicht mehr.
Ja.
Also es gibt schon Umstände, wo du allenfalls anders musst agieren. Mhm.
Und wie findest du das raus?
Genau, wie findest du das raus?
Was stellst denn du für eine Frage? Wenn du, wie schaffst du Vertrauen?
Weißt, das Erste ist einmal eine Zugewandtheit. Oder es gibt dann auch mal so die Momente, wo die Polizisten fragen, ja, wenn sie wirklich da rein, weil sagen wir, der Vorwurf ist sehr gravierend. Und man weiß dann auch nie, was geht für eine Gefahr von so Menschen aus. Mhm. Und das hat dann schon so einen Aspekt, dass fast so wie Tier gehalten werden, Fußfesseln, Handfesseln, vielleicht noch irgendeine Zwangsjacke, habe ich auch schon erlebt, oder? Und nachher, also ein Schritt von mir ist immer, ich gehe sicher rein, ich gehe sicher allein rein. Und ich meine, du siehst ja dann schon an den Augen, bilde ich mir zumindest ein, ich kann ein gewisses, über den Blickkontakt ein gewisses Einschätzungsvermögen habe und meistens sage ich dann, ja, machen Sie bitte die Fessel los, nehmen Sie bitte die Jacke weg, weiß ich nicht, oder? Aber einfach mal so eine gewisse Distanzlosigkeit schaffen, zu sagen, eben, also wir sind jetzt hier unter zwei Menschen und sicher nicht irgendwie so ein Verhältnis, dass ich dich jetzt angekettet mir vis-à-vis habe, weil wir müssen jetzt zusammen arbeiten.
Ja.
Und dann spielt es halt ganz darauf an, kannst du die Sprache von dieser Person, kannst du die Sprache nicht, brauchst du noch einen Dolmetscher. Dann hast du das ganze Problem, wie interagiert der Dolmetscher und die beschuldigte Person. Also ich glaube, da hilft, wenn du halt viel Erfahrung hast. Um den Moment eben so möglichst gut zu nutzen im Sinn, dass dann eben das Vertrauen entsteht und dass man so weit kann in die Tiefe gehen, dass dann eben auch eine gescheite Strategie am Ende des Gesprächs da ist. Das nützt ja nichts, wenn ich ihn im Detail belehrt habe und am Schluss laufen wir zusammen in den Abgrund. Also ich belehre zum Beispiel nie. Einfach da fehlt mir Zeit und da glaube ich auch nicht, dass er das im Moment versteht, sondern da muss ich ganz zielgerichtet darauf hinschaffen, gibt es Gründe, um heute Aussagen zu machen? Wenn wir die haben, müssen wir es genauer anschauen. Wenn nicht, bin ich auch der Meinung, wie du gesagt hast, dann muss man einfach mal die Nerven behalten und ruhig bleiben. Und dann mal genau anschauen, was sind jetzt die Fragen, was sind die Vorwürfe, was sind die Beweismittel. Und dann kannst du reden kannst du immer, wenn du Aussagen machen willst, wirst du jederzeit einen Termin über. Aber wenn mal ausgesagt hast, kommst du hinter das Gesagte nicht mehr zurück.
Ja, ja, ja.
Und wenn du nicht kannst denken und luftleer bist, dann ist es einfach auch sehr gefährlich, weil oft gibst du einfach auch nur Antwort, weil man dich gefragt hat.
Ja, ja.
Und dann kannst du die ganze Glaubwürdigkeit ohne Not verspielen.
Die Zugewandtheit, du hast jetzt vorher gesagt, Blickkontakt. Was sind also Sachen, die du noch bewusst machst, auch wenn jetzt jemand vielleicht nicht gefesselt ist oder so? Wie schaffst du es, dass du das Gefühl hast, also gibt es so Sachen, vielleicht eben so nonverbale Sachen, wo du sagst, das kannst du bewusst machen, das machst du vielleicht nicht bei jeder Person, aber wenn du das Gefühl hast, das ist okay, dann machst du es, um wie so schnell das Einbrechen oder eben so ein Gefühl geben von, wir sind jetzt ein Team und ich arbeite in ihrem Sinn sozusagen oder ich arbeite auf ihrer Seite in der Argumentationskette.
Also willst du das ganz konkret
hören? Ja, es nimmt mich jetzt wunder, was du machst. Du hast jetzt vorher gesagt, Blickkontakt. Das finde ich etwas, wo, also das habe ich immer bei Impro-Kurs gesagt, wenn die Leute, da sind ja die Leute auch gestresst, weil sie das Gefühl haben, sie müssen etwas produzieren. Ich sage immer, schaut euch an. Weil dann weisst du meistens schon mega viel voneinander. Und oft sind sie, schauen sie in Ecken und denken, Jesus Gott, was soll ich sagen, was soll ich machen? Und sobald du in Beziehung gehst, passiert mega viel. Und der Blickkontakt ist ein starkes Mittel, das weiss ich. Aber gibt es noch andere Sachen?
Eben, habe ich auch schon gesagt, Distanz abbauen.
Ja.
Ich gehe sicher nie in einen Anzug in eine Haftsituation. Mhm. Weil nur schon das ist ja der gestudierte Akademiker gegen der einfachere, meistens untauschte, bestenfalls Trainerhose und Clocks, oder?
Ja.
Also da musst du mal schauen, dass du da nicht irgendwie abgehoben wirst. Dann ein ganz wichtiges Element ist die Sprache. Wie redest du mit diesen Leuten? Musst du auf die einschwingen? Musst du mal schauen, wie...
Was lachst du? Ich kann mir jetzt so vorstellen, dass du so... Könntest du mal so eine Flasche Schnaps mitnehmen? So, jetzt nehmen wir zuerst mal Schnaps. So am Flachmann, das geht wahrscheinlich nicht. Aber so... Ein schöner Moment. Jetzt saufen wir zuerst mal eins miteinander.
Ich glaube, das wäre nicht gut. Du willst dich nicht verbrühen.
Nein, natürlich nicht. Es ist mir nur in den Sinn gekommen, weil das hat mir mal eine Lehrperson erzählt, eine Oberstufenlehrperson, die Sekt C unterrichtet hat, die gesagt hat, sie macht das manchmal mit Eltern, die nichts von der Schule halten. Dann geht sie zum, die kommen nicht in die Schule für ein Elterngespräch, weil sie würden nie einen Fuß dort hinsetzen. Dann geht sie zu denen heim und dann sucht sie zuerst mal einen Schnaps mit denen. Und dann sagt sie, wenn sie mich fragen, die Schule, das bringt überhaupt nichts. Und dann hat sie so ihre Wege, also sie hat, das war auch spannend, darum ist es
mir jetzt irgendwo. Aber ist, ja, das ist ein guter.
Also du tust Nähe herstellen, auf eben Hürden abbauen und...
Ja, jetzt, ich meine, wenn du jetzt das Beispiel erzählst mit der Lehrerin, mit dem Schnaps gehe ich noch mit, wenn sie dann aber die Schule schlecht macht, einfach zum Vertrauen schaffen und es nicht ehrlich ist, das würde ich nicht machen.
Nein, was sie sagt, sie hat es anders gesagt, sie hat gesagt, das, was wir von dem, was ihr Kind, ihre Jugendliche, bei mir lehrt in der Mathe so. Ein grosser Teil von dem wird er in sein ganzes Leben nie mehr brauchen. Mhm. Das ist mir auch bewusst. Und dann hat sie wieder die Argumentation gehabt, hat sie gesagt, so aber ihr Kind soll ja mal einen guten Beruf lernen und etwas. Und dann sagen die Leute, ja, eh und so. Und dann hat sie es wie so gekehrt, hat sie gesagt, ja, aber dass er eine Lehrstelle bekommt, muss er ja nicht, er ist in der Sekt C, ist eh schon nicht easy. Mhm. Dann sollte er vielleicht noch okay Noten haben in seinem Schlusszeugnis. Und dann so blöd, dann hat sie es wie, sie hat es dann so gekehrt, oder? Sie hat wie einen Teil von der Argumentation genutzt und dem auch recht gegeben.
Eben, das ist sehr geschickt. Ja. Ich warne einfach davor, die Leute zu manipulieren. Weil das geht dann, du hast eben nicht nur die erste Einvernahme, sondern das ist ja eine gemeinsame Reise. Und manipulieren nicht die Leute, halt sie nicht für dümmer als sind. Weil das geht auf die Füße und dann leidet das Vertrauensverhältnis später. Also du gehst da zusammen auf
eine Es geht nicht um manipulieren. Ich glaube auch nicht, es geht mehr um zum Versuchen, mal in die gleichen Schuhe, auch wenn es nicht deine Schuhe sind, mal dort reinstehen. Was mich noch wundern würde, rein physisch Nähe. Sagen wir mal, es ist jemand, der dir nicht als gefährlich erscheint.
Also so wie wir zwei. Jetzt.
Physisch, ja. Sitzt ist eher so vis-à-vis zu der Person ja. Her? Sitzt vis-à-vis her? Weil du könntest ja auch so über die Ecke zum Beispiel. Oder theoretisch neben jemand her sitzen.
Ich male sehr viel in dieser Situation.
Wie malst du?
Ich tue immer auch noch das, was ich sage, zeichnen.
Ah, okay.
Also es kann schon sein, dass ich nebendran sitze, ja. Damit wir quasi die gleiche Perspektive aufs Blatt haben.
Ja.
Weil ich finde, du musst verschiedene Sinneswahrnehmungen ansprechen in dieser wirklich hohen Drucksituation.
Mhm. Ah, spannend, ja. Eben, ich finde eben das auch noch interessant, wie du kannst zum Beispiel auch, wenn du neben jemanden gehst, also wenn sie so vis-à-vis ist es sehr konfrontativ, oder? Wenn ich dir direkt so eine Frage stelle, etwas, was vielleicht intim ist oder wo irgendwie so ein bisschen in dieser Situation, das ist ja irgendwie alles oft sehr persönlich und emotional oder so. Wenn ich aber neben dir sitze und die gleiche Frage stelle, ist es manchmal weniger gefährlich, weil ich nicht so konfrontierend ist, also sprichwörtlich, oder?
Ja, ja. Also das Übersägen ist auch eine häufige.
Yeah.
Also wenn ich einen Dolmetscher dabei habe, ist meistens Dolmetscher vis-à-vis und ich übersägen. Yeah. Du musst dir vorstellen, da ist einmal ein Tisch an der Wand angemacht.
Yeah.
Du hast quasi drei Plätze.
Yeah.
Deck, deck, deck. Jetzt meistens.
Yeah.
Und dann ist quasi Beschuldigte, ich in der Mitte und vis-à-vis dann Dolmetscher in der Dolmetscher.
Ja. Yeah.
Und dann am Anfang ist halt auch noch ganz wichtig, der Umgang mit dem Dolmetscher. Also der, der ja dann das Ganze transportiert und muss übersetzen. Also der kannst nicht einfach reingehen und denken, ja, der kennt seinen Job, der macht das schon richtig. Auch der musst du einschwören und auch der musst erklären, wie du das jetzt genau möchtest.
Mhm.
Und auch der musst sagen, ich möchte jetzt nicht, dass sie irgendwelche Emotionen transportieren, weil sie die Tat verabscheuen.
Ja.
Also das passiert nicht einfach automatisch. Das ist auch so etwas, wo man wahrscheinlich viel zu wenig sich bewusst macht, wie schwierig denn das ist. Ich will auch nicht, dass sich der Dolmetscher auf einmal verselbstständigt.
Mhm.
Ich nehme dann, sagen wir, beim zweiten Mal Kontakt mit dem Beschuldigten oder beim dritten Mal zwingend einen anderen Dolmetscher.
Ja.
Einfach zur Überprüfung, wie hat der andere empfunden, hat der ihm etwas gesagt, hat er versucht zu manipulieren, hat er motiviert, etwas anderes zu machen, als ich ihn gesehen habe. Das muss ich ja irgendwie erfahren. Und so kann ich das immerhin versuchen, mich dem anzunähern.
Gibt es eigentlich irgendwelche, also es gibt ja so Google Translate oder andere so Apps, wo mehr oder weniger du kannst reinreden?
Ich habe leider kein Internet. Oder? Ich kann das Telefon nicht reinnehmen.
Ah.
Ich kann den Kompi reinnehmen, aber ich habe natürlich dann kein Internet.
Ja. Weil das wäre und ja unter Umständen schon noch, das funktioniert inzwischen mega krass, wenn es nur als Überprüfung ist, dass du eine zweite Version von dem hast.
Nein, ich mache, wenn ich im Büro Sitzungen habe, fast nie mehr Dolmetscher.
Ja.
Denn irgendwo hast du ja doch eine gemeinsame Sprache, wo man beide ein bisschen rudimentär kann. Also irgendwie quatschen kannst du knapp.
Und wenn es komplexer
wird, machst du immer noch Google Translate. Und ich habe es da sehr gut.
Ich habe das eben letztens bei einer Billettkontrolle im Zug erlebt, wo jemand auch so ein bisschen, nein, sie haben glaube dann Englisch geredet, aber die Person, also die Passagierin, die hat nicht so gut Englisch können. Und dann hat sie nicht ganz genau verstanden, was jetzt die Person will und so. Dann hat sie irgendwann das Handy für ihn genommen und hat dann, glaube ich, eine Chinesin gewesen oder so, hat Chinesisch geredet. Und dann halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob dann auf Deutsch oder auf Englisch irgendwie übersetzen lassen oder so. Und das hat dann mega gut funktioniert. Also es ist wirklich, ich meine, so straub. Also gut, du hast kein Internet, darum
gibt es
einen von den letzten Jobs, wo Übersetzerinnen und Übersetzer noch wirklich gebraucht werden, einfach weil es kein Internet
gibt. Ja, und das ist eben auch nochmal ein Grund, in der ersten Einvernahme im Zweifel nichts zu sagen, weil du hast jemanden, der da übersetzt.
Mhm.
Ich meine, wie gut kann die Person Deutsch? Mit welcher Finesse? wie gut kann die Person die Sprache, die sie wirklich übersetzt. Wie genau sie dann übersetzt, kann dann ganz entscheidend sein für den Ausgang von einem Strafverfahren.
Und es gilt wird die Übersetzung nicht, von dieser Person?
Es gilt das, was der Polizist aufschreibt. Aber der Polizist schreibt auf, aber die gleiche Person tut ja dann wieder rückübersetzen vor dem Hintergrund von ihrem Verständnis. Also es ist ein ganz heikler Prozess, wo ich einfach viel zu wenig Vertrauen habe. Natürlich, alle machen es ehrlich und so gut sie können, aber du hast keine Kontrolle. Und du kennst...
Ja, aber eigentlich eh noch ein krasses Ding, dass du... Also es gilt immer mit Übersetzungen. Aber eben, wenn ich in China in so einer Situation wäre...
Würdest du doch auch nicht sagen. Jemand
übersetzt das auf Chinesisch.
Ja.
Und dann heisst es, da müssen sie unterschreiben, das steht, was sie gesagt haben. Ich kann sie nicht einmal lesen.
Nein, würdest du doch auch...
Das ist ja schon noch Strug.
Das, oder? Was ich mal mit dem Grigi besprochen habe, mit Griechenland. Stell dir vor, du bist in Griechenland verhaftet. Selbst wenn du mit deinem Anwalt vertraust, selbst wenn du deinem Dolmetscher vertraust, also nicht mir, es ist ja immer der Dolmetscher von der Strafverfolgungsbehörde. Oder das sind auch Abhängigkeiten, die nicht gut gelöst sind in der Schweiz. Aber würdest denn du Aussagen machen, wenn es nicht zwingend nötig ist? Ja, sicher nicht, wenn du nur ein Hundertstel Verstand hast, oder?
Ja.
Also, ich würde das nie machen. Aber eben, jeder ist Herr seines Schicksals. Also wenn dann einer... Ich habe auch schon gehabt, dass ein Klient unbedingt aussagen will. Ich bin unschuldig. Sage, selbst wenn sie unschuldig sind, sollte man jetzt gescheiter nichts sagen und dann erklärst du das. Und dann sagt er, mal, ich will. Sagen, wisst ihr, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir rein, wir hören uns die ersten 10 Fragen an. Wenn sie immer noch der Meinung sind, sie wollen aussagen, weil sie völlig unschuldig sind, dann verlangen sie eine Pause. Wir gehen nochmal raus, besprechen es nochmal und dann... Sie sind der Chef, es ist ihr Fall, oder? Also ich tue dann schon nicht die Leute quasi zwingen. Aber dann so einen Mittelweg gehen.
Oder man kann ihnen dann in dieser Pause vielleicht nochmal sagen, jetzt haben wir das und das gehört. Ja,
meistens passiert die Pause nicht.
Ja, weil die Leute wissen.
Dann merkt er, okay, der hat schon recht, oder?
Ja.
Und wenn er dann, habe ich auch schon gehört, dass er Pause will, dann schaust
du. Wie viele Fragen werden gestellt, wenn du bei der ersten Frage sagst, ich will keine Aussage machen?
Ganz geschickte Vernehmer.
Ja.
Es kommt ein bisschen darauf an. Auch was sie haben, wo sie anwenden, wie gut die Beweislage ist. Ich meine, wenn sie es eh schon wissen und so, dann müssen sie viele Fragen stellen. Ja. Aber es gibt dann solche, weißt du, die Leute rutschen rein, fragst und du gehst einfach wie selbstverständlich darüber hinweg, dass du sagst, du tust jetzt nichts. Du sagst jetzt nichts.
Ja.
Okay, das ist ihr ein gutes Recht, ich stelle jetzt mal Fragen. Ja. Dann stelle ich Fragen. Ab der dritten Frage rutscht es raus. Ah ja, das ist ja völlig unproblematisch, oder? Ja. Und du kannst natürlich eben, wenn du bei 15 unproblematischen Fragen Antwort gibst und dann bei der 16, die problematisch ist, sagst, ich tue die Aussage verweigern, dann ist das eben verwertbar. Dann kannst du eben nachher kommen und überlegen, warum sagt er 15 Mal ja etwas und nachher sagt er nichts mehr.
Mhm.
Dann wertest du das.
Mhm.
Und wenn du eben nie etwas sagst, dann kannst du eben das so nicht werten. Ja, es ist tricky.
Ja. Ja, also
und die sind natürlich auch Meister im Zeug rauslocken. Oder sie machen das ja auch tagtäglich.
Ja.
Sie sind wahrscheinlich auch in Vernehmungslehre geschult.
Ja.
Aber eben...
Wenn du jetzt gehen wir mal... Jetzt stelle ich mal eine Frage. Okay? Jetzt mache ich mal eine Vernehmung mit dir.
Okay.
Du bist ja an einem Privatanlass. Irgendein Geburtstag von einem Freund, von einer Freundin. Irgendwie so. Und... Du stehst in einem Ecke, hast gerade irgendwie etwas zu trinken und dann hält dich jemand an, irgendwie, was du noch nie vorher gesehen hast und so, sagt, wer bist denn du? Oder so, irgendwas so. Was ist eine Frage, wo du das Gefühl hast, so verwickelt die Person gerade in ein interessantes Gespräch, also für dich interessantes Gespräch?
Hast du das nicht dass du das ein bisschen forcierst? Also ich finde ja nichts Schlimmeres als so die üblichen
17... Was machst du so beruflich?
Ja, genau. Wie kommst du da hin? Kennst du den Bräutigam oder den Brut?
Ja. Ein Freund von mir hat bei all diesen Fragen hat sich mal vorgenommen, also an einer Party im Ausgang, jetzt wenn mich jemand so etwas fragt, sage ich, das sage ich dir nicht. Und das ist recht lustig, wie die Leute reagieren. Aber was wären dann andere, was sind dann Fragen, wo man kann sagen...
Aber das ist ja, also ich möchte jetzt auf unsere gemeinsame Impro-Erfahrung zurückgreifen. Ich meine, was nimmst du in dem Moment? Das ist ja nicht etwas vorbereitet, das ist jetzt mein Icebreaker und so mache ich es, sondern es entsteht spontan aus dem Moment.
Also machst du einen Bezug zu dem, der gerade da ist?
Ja, zum Beispiel. Oder ich bekomme so eine Frage über und dann erzähle ich halt irgendetwas. Einfach nicht die Wahrheit. Nein, nicht die Wahrheit, aber einfach irgendetwas Verrücktes. Und dann schaust du mal, nimmt er den Ball auf oder nimmt er den Ball nicht auf? Schwingt man da auf irgendeiner Ebene?
Also man kann natürlich die Frage einfach ein bisschen abändern. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du nicht das würdest machen, beruflich, was du machst, ich weiss ja nicht, was es ist, was wäre ein Beruf, den du auch dir könntest vor? Wenn es ganz anders gelaufen wäre, hättest du auch einen mega coolen Beruf, aber du würdest etwas ganz anderes machen als... Das finde ich zum Beispiel noch lustig, ja, so weil dann die Leute wie so ins Denken kommen, so, aha, ich bin okay, ich bin nicht Strafverteidiger, sondern ich würde auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten, als was, so. Ja, manchmal kann man das nur so ein bisschen ändern und dann erfährst
und bist auf einer ganz anderen Ebene.
Ja.
Oder halt auch wirklich auch ernst sein. Weißt du, nicht einfach im Sinn von, die üblich von, wie geht's dir?
Ja.
Oder man, ja, es geht mir gut, wie geht es dir? Oder? Sondern dann, ah ja, wie geht es mir? Ja, na gut, also ernst nehmen und dann das auch wirklich beantworten. Ich habe das einfach lustig, im Zusammenhang mit meinem Herzinfarkt erlebt.
Ja.
Oder? Ist dann noch lustig, wenn dann du auf das zu sprechen kommst, was ja jetzt nicht gerade jeder macht. Meistens hat man ja schon mal ein bisschen Scham behaftet. Und dann erfährst du unglaublich Zeug. Also wenn du den Leuten etwas offenbarst, dann sind sie eben auch bereit, sich zu öffnen. Mhm. Und dann erfährst du unglaubliche Sachen. Haben sie vielleicht nicht einen Herzinfarkt gehabt, aber ein Burnout oder irgendetwas, eine Depression. Und das finde ich schon, das gibt eine andere Ebene.
Mhm. Der...
Also die Frage ernst nehmen ist auch eine Möglichkeit.
Ja. Ich habe noch eine Weile lang auf die Frage von, ist alles gut bei dir und so, oder geht es gut, habe ich dann auch meistens kurz einfach ein paar mir überlegt, wie geht es mir eigentlich gerade. Und oft habe ich dann so mit dieser Ruhe, habe ich gedacht, eigentlich ist alles wichtig, und das habe ich dann auch so gesagt, alle wichtigen Sachen sind super. Also ich bin gesund, meine Familie ist gesund, ich lebe in einem der sichersten Länder. Wieso? Weil manchmal ist es, also vor allem zum Beispiel so unter Arbeitskollegen, oder? Ja, nein, das ist ja ein Scheissdreck, Blödsinn, und der andere Double wieder und so.
Ja, nein, es geht so. Aber wieso? Auch in einer Zumutung. Weißt du, es gibt es ja auch, dass dann irgendwie ein Litanei kommt, was alles schlecht ist.
Ja, ja, nein, also nein, nein, sondern im Gegenteil, eben so, dass du denkst, hey, eigentlich, krass, eigentlich geht es mir wahnsinnig gut. Auch wenn der manchmal kommen dir die Sachen, ja, ich bin ja ein bisschen viel zu tun oder bin ich gestresst. Oder
aber das ist ja dann auch wieder eine Plattitüde. Also
ja, ja.
Das meine ich mit ernst nehmen, meine ich, jetzt vermeiden wir mal jede Plattitüde. Aber es hängt natürlich auch ab, sind bis zum zweiten, bis zum vierten, bis zum fünften. Oder es ist natürlich eine ganz andere Art und Weise zu reagieren.
Mhm.
Also nur das zweite kannst du anders auf so etwas reagieren, als wenn nochmal drei Leute rundherum
stehen. Ja, ja. Ich habe jetzt schon so gedacht, 1:1. Was machst du? Und eben auch bei jemandem, den du kennst, glaube ich schon so, ja, so Fragen, die einem an einem Ort irgendwie... Also entweder etwas mega Konkretes, das ist auch lustig. Wenn du sagst, hat die heute irgendetwas überrascht? Bist du heute mal überrascht worden? Zum Beispiel. Es gibt viele also Check-in-Fragen oder so. Aber das finde ich irgendwie auch noch lustig, wenn dann jemand sagt, ah ja, ich bin... Meistens erzähle ich es dann rundherum und du erfährst ganz andere Sachen noch. Aber wenn du etwas ganz Konkretes machst, oder gibt es ein Getränk, das heute schon mehr als 3-mal getrunken hat? Also das ist so überkonkret, oder? Das ist auch noch, finde ich, auch noch spannende Dings.
Ja, aber ich glaube, das Entscheidende ist eben, dass du offen bist. Dass nicht, oder du suchst jetzt nach Beispielen, aber ich glaube, es gibt doch so, weißt du, auch nicht, wie das Buch heisst. Weißt du, so irgendwie, wie reisst eine Frau auf?
Es gibt ein Buch, das so heisst.
Nein, aber einfach ja, als ein Ratgeber.
Ja, ja, ja.
Aber
ja.
Ich meine, das ist ja dann alles aufgesetzt. Dann hast du dort irgendwie 20 Tipps und vielleicht wirkst sogar.
Ja.
Aber es ist ja dann schlussendlich aufgesetzt und es ist auch. Ich möchte ja nicht, natürlich, wenn ich in eine Zelle gehe, zum Beispiel, bin ich in meiner Rolle als Anwalt dort, aber ich will dieser Person nicht eine Rolle vorspielen, sondern ich bin ich. Und wir gehen jetzt in eine echte
Interaktion. Ja, ich glaube mehr, es ist ja welche Art von Fragen. Und ich glaube, das ist ein Erfahrungsding. Du gehst als du dort rein, aber eben, du machst ganz viele Sachen aus deiner Erfahrung, wie du gesagt hast. Eben, du gehst nicht im Anzug dort rein, du schaffst sofort Kontakt. Und so. Du machst dir die Sachen schon bewusst. Das heisst aber nicht, dass du jetzt etwas ganz anderes vorspielst. Nein, sondern nein. Du weißt aber einfach, diese Sachen helfen dieser Situation.
Genau, aber ich gehe auch nicht in einen sozialen Kontakt an einer Party und habe mir vorher 7 Fragen überlegt, wenn ich jetzt da besonders originell weiss ich, was kann erreichen oder scheinen oder wirken. Mhm. Sondern vielleicht bin ich auch gelangweilt und abpisst und dann bin ich nicht ganz so sozial. Und
dann gang bitte von dieser Party. Kannst du heim. Geh abpisst sein. Aber ich glaube auch...
Das habe ich im Fall etwa auch, dass du an einem Anlass bist und dann eben 3-4 Mal machst du den Anlauf und so und dann wirst du doch wie so sozial müde. Hast du das auch schon erlebt?
Also du bist es wahrscheinlich dann eh schon, du magst dann wahrscheinlich gar nicht mehr und dann sind auch die Anläufe wahrscheinlich dann nicht besonders von, dann interessiert sich
auch. Ja, oder jetzt hast du ein bisschen Alkohol gehabt, bist gerade vom Job gekommen, hast irgendwie noch Hunger und dann ist aber so, okay, jetzt brauche ich einen Moment zum Schnaufen.
Ja.
Was machst du denn?
Oder an die Luft oder so. Nein, wenn ich merke, das bringt jetzt da nichts. Also natürlich gibt es so Situationen, wo du wie aus sozialen Gründen noch ein bisschen bleiben musst. Aber das ist dann besonders hart, wenn du das Gefühl hast, wie komme ich jetzt am schnellsten da weg, ohne dass es gerade eskaliert im Sinne von, dass nachher alle sagen, warum ist jetzt der Doreen eigentlich schon weg? Sondern so, dass es eigentlich niemand merkt und niemand stört und du bist aber möglichst zügig. Nein, eigentlich ist das ja total okay. Eben, es gibt ja so Situationen, wo man nicht aufgelegt ist für das. Was ich aber noch vorher auch will sagen zum Thema Rolle spielen und sich so Sachen überlegen und ausprobieren. Also einerseits gebe ich dir recht, dass es nicht darum geht, jemand anderes zu sein oder etwas zu künsteln oder so. Und gleichzeitig...
Ich kann auch nicht etwas scheinen, wo du nicht bist.
Da bin ich eben ein bisschen am... Weil ich glaube, also es geht mir nicht darum, etwas, sondern ich glaube, dass... Und das ist mein Schauspielerding. Aber ich glaube, dass du zu deiner Erfahrung kommst, musst du experimentieren mit dem, wo du bist. Und zwar sind das alles wahre Sachen, aber du hast wie ganz viele verschiedene Facetten. Und die Facetten musst du spielen, um herauszufinden, um für dich zu lernen, welche von denen funktionieren in welcher Situation am besten. Also das machst du sowieso das ganze Leben. Das machen ja Kinder. Die haben auch, eine Persönlichkeit ist eine relativ breite Geschichte. Glaube ich. Ich glaube, man hat auch sehr verschiedene Rollen, wo man gegenüber in der Familie, in Liebesbeziehungen, in professionellen Beziehungen, wieso. Man ist überall ein bisschen anders und man findet mit der Zeit ein bisschen raus, welchen Teil von seiner Persönlichkeit, das wo noch gut funktioniert. Und ich glaube, alles ist wahr. Es ist nicht am Ende, wenn jemand im Job, also im besten Fall, es kann natürlich sein, dass es gekünstelt ist, oder dass es, aber ich finde den Vorwurf einfach noch krass, dass man wissen sagt, es ist, du bist nur du, wenn du so bist, wie wenn wir
so zusammen sind. So habe ich es nicht gemeint. Ich bin zum Beispiel unfähig, die gleiche Geschichte zweimal gleich zu erzählen, weil es mir einfach unendlich langweilt, weil ich kenne ja Geschichte so. Also Geschichte entsteht in dem, selbst wenn ich einen wahren Sachverhalt erzähle, entsteht sie ihm erzählen. Und halt immer irgendwie angepasst aufs Gegenüber, hat es dann vielleicht andere Nuancen.
Ja.
Im Kern wahr, aber bei dem hebst du vielleicht das eher führen, beim anderen das. Und das habe ich gemeint. Also nicht im Sinn, ich bin ich und ich bin immer der Gleiche und ich erzähle es gleich. Nein, natürlich bin ich immer eine andere Persönlichkeit. Nur noch dem, wie viel ich geschlafen habe und ob ich jetzt Hunger habe oder nicht, ist ja logisch, oder? Aber nicht, dass ich dort hingehe und jetzt spiele ich die Rolle vom super erfolgreichen Anwalt, habe den teuren Anzug an, habe noch eine Rolex an. So habe ich gemeint.
Aber das ist jetzt etwas, was du wie auch wahrscheinlich auch gelernt hast oder dir wie bewusst überlegt hast. Und ich glaube eben, wenn man mit solchen Sachen experimentiert auch, weil vielleicht gibt es sogar Situationen, wo du am meisten erreichst, wenn du so reinläufst, sage ich jetzt mal theoretisch. Vielleicht gibt es einen Klient oder eine Klientin, die genau das bräuchte. Wo genau. Dort das höchste Vertrauen hat, wenn du reinläufst und man weiss, okay, der ist wirklich ein absoluter Topshot, weil ich sehe schon, was für eine Uhr das Also wieso?
Aber du, also ich würde mal sagen, wenn einer derart berechnend auf mich zukommt, weißt
du? Ja, also du jetzt umgekehrt sozusagen in der anderen Rolle.
Genau. Ja. Dann würde mich persönlich... Aus dieser Berechnung würde ich ableiten, hat Motiv und ich würde ihm wahrscheinlich nicht die besten Motive unterstellen. Und
das ist ja jetzt auch die Extremvariante. Dir würde man anmerken, dass du ja nie so rumläufst.
Nein, aber das ist das Erste. Das ist übrigens auch mal auf Gericht, dass ich den Leuten nie immer sage, hey, zieh anständig an, rasier dich, komm anständig, aber nicht verkleiden. Du musst jetzt nicht im Anzug kommen, weil du dort hinein alles so Pinguine hast. Sondern du musst kommen, wo du dich wohlfühlst. Weil du bist der Hauptdarsteller und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann spürt man das und dann meint man ganz andere Motive, unterstellt man dir, oder? Also du den Stress so gut wie möglich abbauen und nicht noch selber erhöhen. Und eben das meine ich. Ich meine, ist eine Berechnung, also wenn ich in eine Zelle gehe, dann ist ja nicht meine Berechnung, okay, ich will ihm jetzt meinen Willen aufdrücken und weiss ich was. Sondern es ist ja, okay, ich will ihn jetzt möglichst gut beraten über den ersten Eisberg, über die erste Hürde. Und das geht ja nur in dem, dass er merkt, dass ich für ihn etwas Gutes will. Und das ist etwas ganz anderes, als ich gehe irgendeinen Anlass, ich bin berechnend und ich will am Schluss den tollen Auftrag.
Ja.
Gut, es kann sein, dass ich, habe ich auch schon erlebt, dass du irgendwie irgendwo pitchen musst. Also irgendwie ein Klient geht 3-4 Anwälte und schaut dann, wer er am Schluss nimmt. Mhm. Aber geschickterweise tut der Klient das gar nicht offenbaren, dass es ein Pitch ist. Ja. Weil ich gehe immer davon aus, wenn jemand bei mir anruft, dann hat er seine Gründe, warum er anruft und dann will er mich am Ende. Also man kennt es nicht so, dass man quasi pitchen muss.
Ja.
Aber auch dann habe ich kein Problem und auch dann würde ich nie und nimmer dem etwas vorspielen, ich bin jetzt super erfolgreich und ich laufe mit Rolex um, weil das wäre nicht ich.
Ja.
Ich würde gar nicht also überzeugend
sein. Das Beispiel ist jetzt eben genau so etwas, wo das wärst nie du. Aber es gibt auch verschiedene Varianten von dir.
Ja, ja, natürlich. Natürlich
und ich glaube, die Varianten auch dürfen spielen, auch aber dürfen sagen, jetzt kommt der Dori, das ist immer noch der Dori und er meint es immer noch genauso
ernst und genauso ehrlich. Er kommt nicht so, sondern er kommt rein und schwingt dann aufs Gegenüber ein.
Ja, aber du triffst ja ständig Entscheidungen, auch wenn du es Gegenüber hast. Also du entscheidest... Zum Beispiel...
Aber der Unterschied ist, so wie ich dich verstehe, ist quasi, wenn fällt der Entscheid, wer du heute bist.
Nein, den musst du ja nicht vorher treffen.
Nein, den kannst du nicht vorher treffen.
Nein, aber du kannst ihn im Moment, triffst du ja ständig sicher. Den Entscheid. Und dort, wie sich der Entscheid eigentlich bewusst machen, dass du immer kannst entscheiden, wie dass du reagierst, was für Fragen du stellst, dass es nicht einfach... Es gibt nur einen logischen Weg, weil es gibt nur einen Dori und der stellt immer in dieser Situation genau die Frage.
Ich habe das viel zu undifferenziert gesagt. Ja.
Ja. Und in ungefährlichen Situationen.
Mir ist ja nur darum gegangen, dass man eben nicht meint, man müsse deine Rolle spielen. Du musst auch gegenüber der Polizei keine Rolle spielen.
Also der Punkt ist, also das Gegenargument ist, du spielst sowieso eine Rolle.
Gut, dann...
Ja, weil alles ist immer eine Rolle.
Ja, gut, dann müssen wir definieren. Ja. Ich glaube, unsere ganze Diskussion dreht sich. Wir sind uns wahrscheinlich völlig einig. Ja. Der Unterschied ist einfach, was definieren wir als Rolle?
Ja, genau. Nein, ich glaube, wir verstehen das schon an dem Punkt. Ich glaube, aus meiner Erfahrung und aus verschiedenen Experimenten sind interessante Fragen zum... tiefer gehen, sind eben die klassischen Smalltalk-Fragen wie so umkehren, ungewohnt machen, dass sie wie zuerst wirken, als wären sie alle möglichen Beziehungsfragen Wo auch noch ein bisschen ungefährlich wirken könnte. Also ungefähr ist eh immer ungefährlich, weil man kann ja auch sagen, das sage ich dir nicht. Wir kennen uns ja gar nicht. Aber zum Beispiel so Sachen, wenn du jetzt überlegst, wer ist die wichtigste Person in deinem Leben jetzt gerade? So, das finde ich zum Beispiel spannend. Das bringt einem automatisch ich habe zwar nicht gerne so superlativ Fragen, weil man dann immer so das Gefühl hat, da gibt es noch jemanden wichtiger. Mhm, aber mehr so, wer kommt dir jetzt in den Sinn, der eine ganz wichtige Person ist in deinem Leben?
Aber auch da, oder, ist ja dann auch wieder die Frage, wer stellt dir die... Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich an einer Party diese Frage beantworten
würde. Ja, du musst sie eben richtig stellen. Ich glaube schon, du sagst etwas richtig. Also, und dort kommt wieder das, was du vorher gesagt hast, oder? Zugewandtheit, oder? Aber was ich will sagen ist, ich glaube, wir haben oft das Gefühl, wir müssten noch ein bisschen länger warten mit so Fragen. Wir denken, jetzt ist es noch nicht, der Moment, oder die Person will das. Und ich glaube, manchmal kannst du Leute ein bisschen überrennen und dir damit, weil du jetzt spät zur Party gekommen bist, wie ich heute, und da wir recht schnell in ein tiefes Gespräch. Oder die andere Person sagt, weißt du was, das will ich jetzt dir nicht sagen. Und dann sage ich, hey, absolut okay. Was machst du so beruflich? Aber dann weiss ich auch, das kommt jetzt nicht zustande. Ich mache dieser Person keinen Vorwurf, oder? Und man kann es trotzdem
probieren. Ja, aber die Frage ist ja dann nicht die erste, sondern du bist dann so irgendwie ein bisschen verschwörerisch, oder? Also du stehst so daneben und irgendwie vielleicht beobachtest du gemeinsam etwas oder siehst etwas und dann ist das eine Reaktion auf etwas, wo schon irgendwo auf einer Welle
Oder du bringst sie wirklich als allererstes und bringst den anderen so vollkommen aus dem Konzept. Also das ist vielleicht wieder ein bisschen wie beim Dings. Dann fängt er an antworten, bevor er sich überlegt hat, in was für eine Situation das ist. Und dann bist du manchmal... Und das, also nur gut gemeint. Nur, ich frage auch nur Sachen, die mich wirklich interessieren.
Aber warum soll jetzt, wenn du mich nicht kennst, dich in die Frage interessieren?
Weil es mega viel über dich aussagt.
Ja, nein, wenn ich sage, es ist... Wieso, du kennst ja die Person, die er nennt... Kennst du ja gar nicht.
Warum denn?
Ja, also ich wollte nur spiegeln, Frank. Ich hätte nicht so Freude an dieser Frage.
Ja, das also ist auch okay. Nein, du wirst mich dann ein bisschen dumm finden. Das ist ja nicht schlimm.
Blödsinn, ich würde irgendetwas labern. Du würdest gar nicht merken, dass ich die Frage nicht beantworte.
Ja, das ist auch gut, dann habe ich eine gute Story. Ja. Wenn du so gut kannst, dir das Zeug zusammenlabern, dann ist es für mich ja auch in Ordnung. Ja gut, auf alle Fälle das. Hast du gerne Smalltalk? Machst du gerne Smalltalk?
Was verstehst du darunter?
Eben, also alle...
Jetzt muss ich aufpassen bei deinen Fragen. Zuerst wirklich abchecken, was ist
nein, jetzt dein... Nein,
ich finde
es irgendwo...
unendlich ermüdend.
Du findest es unendlich ermüdend.
Vor allem, wenn du in einer Party bist, weißt, wo zu sehr rumgereicht wirst. Deck, wo nie in die Tiefe kommst.
Ja, nein,
Wo du überall nur abtippst
ja,
und
das, schon steht, ja,
das macht mir unendlich
mehrfach mehr. Hinter, aber jetzt grundsätzlich auch so, zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, was ich gerade aus meiner aktuellen Woche, ich habe im Jumbo so Sachen bestellt und habe ein Auto gehabt und bin nicht ganz sicher gewesen, dass ich das Auto hier gehe. Es war ein bisschen aufregend für mich. Ich bin dort hergefahren, habe die Laderampe. Dann ist so ein Mann, der hat offensichtlich gerade ein bisschen Pause gemacht. Der hat aber auch nicht einfach dort stehen und Pause machen, während ich so umschaue, ob da irgendwo... Also ist er zu mir gekommen. Dann habe ich ihm da den Fützel, den Lieferschein gegeben. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, es ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe, die Sachen in das Auto jetzt zu bringen. Und dann hat er schon mal ein bisschen schmunzeln. Und ich habe gesagt, nein, Sie haben das falsch verstanden, das ist Ihre Aufgabe. Habe ich gesagt, ja, ich kann sie noch ein bisschen motivieren, dass sie ein bisschen dabei sind. Und nachher haben wir ein riesiges Audi gehabt. Einfach so, das ist für mich Smalltalk. So aus einem Blödsinn, aus irgendwie so, weil ich kenne ja den, ich will auch den gar nicht kennenlernen.
Mo, natürlich. Ich habe eben so Zeug gern. Ich rede auch mit jedem.
Also, du machst
in der Sauna oder so.
Ja.
Weil einfach, ich bin interessiert an Menschen. Ich habe Menschen gern.
Ja.
Und es ist ja, also jeder hat ja spannende Geschichten zu erzählen. Ich habe auch eine gute. Ich hatte einmal ein Bettsofa da in der, wir sind jetzt bei mir in der Küche, ich hatte hier in der Küche ein Bettsofa gehabt. Und das bin ich auf jeden Fall mit meinem Fiat 500. Dann wollte ich die IKEA holen. Und dann habe ich es wirklich rausgenommen, das hohe Sofa. Also weißt du, so Kiste und so. Und dann quasi hebst du es vor das Auto und offensichtlich passt es nicht. So ein schlechtes räumliches Vorstellungsvermögen, oder? Es gibt noch Fotos, wie ich dort stand mit meinem Fiat 500 und das Sofa ist also grösser als das Auto.
So. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist ja gut, statt bei der IKEA auch online immer genau, wie gross dass die Pack sind und so. Man könnte mal einen Meter
müsste ja erheben. Nein, müsste ja abmessen. Ja, das ist Wahnsinn.
Ja, aber du weißt ja, wie groß, wenn dort steht, ist 2 Meter lang, dann weißt du, dass dein Auto.
Nein, dann müsstest du ja wissen, wie lang dein Auto ist. Gut. Ich weiss auch nicht meine Nummer von meinem Auto, geschweige denn die Grösse.
Aber es hat 4 Räder.
Das hat es ja. Ich weiss auch nicht, ob es Winter- oder Sommerpneu sind. Auf jeden Fall zum Geschichte schnell abschliessen. Ja. Dann stehst du dort, nebenan hast du ein Sofa, das du leider schon rausgenommen hast. Ja. Also die Kirche hat
schon zahlt
und alles. Und ich meine, was passiert in dem Moment? Irgendeiner sieht es, lacht sich zu Tod, kommt anfahren und sagt, hey, hast du ein bisschen falsch Vorstellungsvermögen, kommst ins Gespräch. Ja. Was ist die Quintessenz von diesem Gespräch? Er fährt dein Sofa heim.
Ja.
Und dann hast du erreicht, was er mir wollte. Hast du das Sofa am gleichen Tag gehabt, wo du auch hast, die Idee hast und bist es geholt.
Ja. Ja, das. Ja, aber ja, das, ich würde also aus dem
so Herausforderung
sagen, hast, du hast auch gerne
Smalltalk. Und aus einer Herausforderung.
Ja, mit Leuten auch einfach, und vielleicht nicht einmal mit einem konkreten Ziel, sondern einfach, oder einmal selber jemanden sehen und lachen und dann vielleicht schon mal einen Spruch machen oder irgendwie kurzen Kontakt haben, ohne dass man jetzt irgendetwas will von dieser Person, sondern einfach so ein Gespräch hat mit Ungefährlichen.
Ja, das klingt jetzt so berechnend, aber nein,
natürlich aber nicht. Ich kenne einfach Leute, wo jemanden Fremder ansprechen, ohne einen bewussten Grund, das würde ihnen nie im Leben einfallen. So, weil sie einfach, ich hatte so einen Nachbarn gehabt. Da habe ich genau gewusst, wenn er mich anspricht, und der ist mega freundlich, und das ist ganz, ganz easy, aber wenn er auf mich zukommt und mit mir Augenkontakt hat, dann hat er eine konkrete Frage. Und seine Frau, mega herzig, das absolute Gegenteil. Wir stundenlang über den Garten haben, hier so. Und bei ihm habe ich einfach gewusst, er hat eine konkrete Frage an mich. Sonst wieder nie. So, wie geht's und was machst du denn so? Und lustig und Kind und so. Das macht er nicht.
Ja, ist schon lustig, wie es da völlig andere Charaktere gibt.
Das ist ja auch schön.
Ja, also, sicher, ja. Es ist ja auch, das gefällt mir so auch, ich bin ja viel in Griechenland, das gefällt mir so den Griechen. Blabli, blabla, blabla und immer riese Geschichten. Und
ja, es ist auch noch ein kulturell anders, ja. Es gibt sicher auch
die introvertierten Griechen. Ja, natürlich, aber die triffst du nicht. Und dann auch am Tisch und da wird immer geteilt. Und wir haben jetzt in der Bergengasse so ein Konzept, hast 6 Tellerli und jeder kann rausessen. Und wenn du mit der Schweizer dort gehst, essen, dann sind wir eine riesen Aufregung, weil sie lieber ihren Teller wollen und ja nicht teilen. Und in Griechenland, wenn du deinen Teller bestellen und nur für dich essen, das wäre ein mega Afro. Das ist schon lustig.
Mega schön.
Mm-hmm. So sind schon Kulturen völlig anders.
Ich stelle jetzt keine Frage mehr.
Also, Frank.
Danke.
Wie immer eine Freude mit dir.
Gleichfalls. Tschüss.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg, den wir beschreiten wollen, mit verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.